Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Eines der großen Themen für den neuen schwarz-roten Senat in Berlin ist ja die Unterbringung und Integration der vielen Geflüchteten, die in die Stadt kommen. Bis Jahresende werden bis zu 12.000 weitere Menschen erwartet und schon jetzt fehlen Unterbringungs- und Schulplätze. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte deswegen schon letzte Woche angekündigt, dass dafür eine neue Taskforce gegründet werden soll. Auf einer Senatssitzung gab es jetzt dazu mehr Details. Landespolitikreporterin Sabine Müller hat zugehört.
Die neue Integrationssenatorin Chancel Kise-Tepe sitzt zum ersten Mal in einer Senatspressekonferenz und man merkt ihr an, wie ungewohnt das alles noch für sie ist. Aber ihre Botschaft ist ganz klar. Die Geflüchtetenversorgung müsse mehr als bisher als Querschnittsaufgabe des gesamten Senats wahrgenommen werden.
Mein Haus, insbesondere das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, übernimmt derzeit auch Aufgaben, die eigentlich in der Verantwortung der anderen Ressorts stehen.
Auf Nachfrage, welches Ressort sich denn bisher einen eher schlanken Fuß mache, nennt Kise-Tepe keinen Namen, sagt nur, es müssten alle an einem Strang ziehen, um die Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Dazu gehört zum Beispiel, schnell Schulplätze für die etwa 1.600 Flüchtlingskinder zu schaffen, die aus Platzmangel gerade nicht regulär beschult werden können. Außerdem müssen Unterkünfte gefunden werden für die bis zu 12.000 weiteren Geflüchteten, die bis Jahresende in Berlin erwartet werden. In der neuen Arbeitsgruppe, die gemeinsam von Senatorin Kise-Tepe und dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner geleitet wird, werden auf jeden Fall auch Bau- und Bildungsverwaltung beteiligt sein, eventuell auch Innen, das wird noch geklärt. Eine der ersten Aufgaben, schnell Gespräche mit den Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern führen, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der ankommenden Menschen auf die Stadt zu erreichen, so wie es im Koalitionsvertrag steht. Als Positivbeispiel für einen aufnahmebereiten Bezirk nennt Kise-Tepe Marzahn-Hellersdorf. Dagegen sieht sie bei Friedrichshain-Kreuzberg noch Nachholbedarf. Sie betont,
dass jeder Bezirk hier auch in der Verantwortung ist. Und wenn wir es schaffen, pro Bezirk 1.000 Personen unterzubringen, dann haben wir Großes geschafft.
Die neue Taskforce soll in etwa einem Monat ihre Arbeit aufnehmen. Nächste Woche ist ein Senatsbeschluss geplant. Letzte Details will die Regierung dann bei ihrer Klausurtagung am 10. und 11. Juni klären.
Berichtet aus der landespolitischen Redaktion Sabine Müller. Das Ergebnis der Landratswahl in Oder-Spree vom Wochenende schlägt weiter hohe Wellen bis in die Landes- und Bundespolitik. Die Stichwahl hatte zwar Frank Steffen, der Kandidat der SPD, gewonnen, allerdings denkbar knapp. Sein Mitbewerber Rainer Galler von der AfD unterlag am Ende nur mit gut 2.700 Stimmen weniger. Das und warum sich die CDU vor der Stichwahl nicht dezidiert hinter den SPD-Kandidaten gestellt hat, wird weiter diskutiert. Landespolitikreporterin Amelie Ernst mit Einzelheiten.
Frank Steffen von der SPD ist neuer Landrat im Kreis Oder-Spree. Doch diskutiert wird auch an Tag 2 nach der Wahl vor allem über das gute Abschneiden des AfD-Kandidaten Rainer Galler. Die SPD meint, dazu habe auch beigetragen, dass sich die CDU vor der Stichwahl nicht klar hinter den SPD-Kandidaten gestellt habe. Das hatte Parteichef Lars Klingbeil der CDU auf Landes-, Kreis- und Bundesebene vorgeworfen. Deren Parteichef Friedrich Merz wiederum hatte das vehement zurückgewiesen. Nicht glaubwürdig findet das Ludwig Schätz, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Brandenburger Landtag.
Die CDU versucht ja offensichtlich ihre unrühmliche Rolle in Oder-Spree zu verschleiern, versucht den Spieß umzudrehen. Am Ende muss man ja festhalten, es gibt Wahlen, es gibt Stichwahlen und zu den jeweiligen Wahlen positionieren sich die einzelnen Parteien. Hier in dem Fall ist es nicht passiert, im Gegenteil, es gab sogar einen einstimmigen Beschluss, keine Empfehlung auszusprechen. Es gab keine Empfehlung vom Landesvorsitzenden, keine Empfehlung vom Kreisvorsitzenden. Da gibt es aus unserer Sicht nicht viel zu diskutieren.
Deshalb seien aus seiner Sicht nur zwei Erklärungen denkbar, so Schätz.
Entweder hat der Landesvorsitzende Jan Redmann nicht die Durchsetzungskraft innerhalb des Landesverbands oder er hat das Risiko bewusst in Kauf genommen und mit dem Feuer gespielt.
CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann weist die Kritik vom Koalitionspartner SPD zurück. Durchaus hätten sich einzelne Mitglieder des CDU-Kreisverbands für den SPD-Kandidaten ausgesprochen.
Also ich nehme wahr, dass es von der SPD auf verschiedensten Ebenen den Versuch gibt, die CDU hinter die Brandmauer zu schieben. Das sind parteitaktische Gründe, die da eine Rolle spielen. Die halte ich für sehr gefährlich, denn so eine Diskussion führt am Ende nur dazu, dass die AfD in ihrer Erzählung, es gebe nur die AfD und die Altparteien, da gestärkt wird.
Wie weit nähert sich die CDU der AfD an, auch inhaltlich, beispielsweise beim Thema Abschiebung von Geflüchteten und bei Grenzkontrollen? Und warum positioniert sie sich bei Stichwahlen wie in Oder-Spree nicht klar gegen die AfD? Diese Fragen stellen sich nun vor allem SPD, Grüne und Linke. Doch für CDU-Chef Jan Redmann sind es die falschen Fragen.
Ich mache mir hier erhebliche Sorgen, weil wir nämlich durch diese Ablenkungsdebatte nicht dahin kommen, das aus meiner Sicht sehr dramatische Wahlergebnis von Oder Spree ausreichend seriös auszuwerten.
Schon weiter bei der Auswertung ist Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Statt die Schuldfrage zu stellen, sollte die Koalition lieber über eigene Versäumnisse nachdenken, die zu dem knappen Wahlergebnis geführt haben könnten.
Nach der Landtagswahl 2019 wurde den Menschen in Brandenburg ein neuer Politikstil versprochen. Denen wurde versprochen, dass ländliche Regionen nicht abgehängt werden, dass die Probleme der Menschen nicht nur zur Kenntnis genommen werden, sondern dass sie auch ernst genommen werden. Die Realität ist nach wie vor leider eine andere.
So geht es wohl eher um die Präsenz der Parteien vor Ort als um reine Empfehlungen vor Stichwahlen. Auch das hat die Landratswahl in Oder Spree gezeigt.
Die Landratswahl im Landkreis Oder Spree sorgt weiter für Unruhe. Amelie Ernst aus der landespolitischen Redaktion war das dazu. Ein ganz anderes Thema. Dieses Jahr gab es ja eigentlich das ganze Jahr über schon Erdbeeren. Jetzt endlich sind aber auch die regionalen reif. In Pilgram bei Frankfurt-Oder ist offiziell die Erdbeersaison eröffnet worden. Einige Wochen früher als in den vergangenen Jahren. RBB-Reporterin Eva Kirchner hat sich das mal angeschaut.
Das Rot der Erdbeeren leuchtet trotz bedecktem Himmel und fehlender Sonne. Die Wärme der letzten Tage hat dafür gesorgt, dass mit der Ernte in den beiden Tunnelzelten auf dem Hof in Pilgram begonnen werden kann, so Landwirt Matthias Jahnke.
Wir können die Temperatur so ein bisschen auffangen, wenn wir das Zelt geschlossen haben. Und dadurch ist natürlich dieser Reifeprozess ein bisschen schneller.
Damit können die Erdbeeren gut 2 Wochen früher vermarktet werden. Ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt.
Um genau da auch Umsätze zu haben, wo wir sonst wenig Einnahmen haben.
Denn die günstige Erdbeerkonkurrenz aus südlichen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, ist groß. Sogar so groß, dass es in diesem Jahr mehr als 40% weniger Erdbeeranbaufläche im Land gibt als im Vorjahr, erklärt Christoph Frehn, Sprecher der Fachgruppe Obstbau beim Brandenburger Gartenbauverband.
Wir hatten im letzten Jahr eine massivste Schwemme gehabt, dass die Preise nicht wirtschaftlich waren, dass sich das Pflücken nicht gelohnt hat. Und ich sehe in ferner Zukunft, wenn der Mindestlohn weiter steigt, dann wird die Anbaufläche noch massiver zurückgehen.
Deshalb fordert der Vertreter der Brandenburger Obstbauern einen einheitlichen Mindestlohn für Erntehelfer.
Wenn ich überlege, dass mir erzählt wird, auch von meinen Arbeitskräften, dass sie für 6 Euro in Spanien arbeiten, ist das schon eine ganz andere, ich sag mal, Kalkulationsbasis.
Umso wichtiger ist es, verstärkt auf die Brandenburger Erdbeere aufmerksam zu machen. Denn die schmeckt nicht nur besonders gut, sondern wird, wie in Pilgram, auch ökologisch produziert. Und das beginnt mit dem Pflanzenschutz. Statt auf Insektizide wird hier auf tierische Unterstützung gesetzt, so Matthias Jahnke. Raubmilben und Schlupfwespen sind im Einsatz.
Die Schlupfwespe frisst Blattläuse und die Raubmilbe, die nehmen wir gegen die rote Spinne zum Beispiel.
Ein nachhaltiger Weg, der, so Jahnke, zwar um ein Vielfaches teurer ist, der es aber den Kunden bei ihm erlaubt, die Erdbeeren direkt vom Strauch zu essen. Das wird in etwa 3 Wochen soweit sein, dann beginnt die Selbstpflücke. Bis dahin ernten der Chef und seine Erntehelfer aus Polen und aus Pilgram alle 2 Tage die etwa 12.000 Erdbeersträucher ab. Die wachsen auf rückenfreundlichen Stellagen. Eine Art Hochbeet. Und verkauft werden die Früchte ab sofort im Hofladen und auf Märkten in der Region. Aktuell kostet das Kilo 9 Euro.
Die regionalen Erdbeeren sind jetzt auch reif. RBB-Reporterin Eva Kirchner war bei der Eröffnung der Erdbeersaison in Pilgram dabei. Seit Anfang Februar läuft wieder Wasser in den Cottbuser Ostsee. Es gibt aber noch trockene Ecken und genau dort wurde jetzt das Fundament gelegt für die größte Photovoltaikanlage Deutschlands. RBB-Reporter Nico van Capelle war dabei.
Mit einem Bus auf 2 Meter großen Rädern geht es hinunter in den Cottbuser Ostsee, dahin, wo noch kein Wasser ist. Heute wird die letzte von 34 Dalben in den Boden gerüttelt. 15 Meter lange Stahlrohre, 1,5 Meter dick, die das Gerüst bilden für Deutschlands größte schwimmende PV-Anlage.
Jetzt wird es nämlich gleich ein bisschen lauter.
Ein riesiger Kran fängt an zu rütteln und das Stahlrohr verschwindet langsam im noch trockenen Seeboden. An den Rohren soll dann die schwimmende PV-Anlage befestigt werden. Es ist die erste ihrer Art, erdacht vom LEAG-Bauleiter Thorsten Bahl.
Also wir haben ja überlegt, wie, wenn die Anlage dann hier auf dem Boden steht und dann kommt das Wasser, dann geht das hin und her. Also es hat uns wirklich schon ein paar schlaflose Nächte gekostet. Und dann kamen wir halt auf die Idee da mit den Dalben. Toi, toi, toi.
5 Meter schauen die dann noch aus dem Boden. An ihnen wird die Anlage auf- und abschwimmen können. Die soll schon Ende nächsten Jahres fertig sein, 16 Hektar groß mit genug Leistung für 8000 Haushalte. Doch bis sie dann auch wirklich schwimmt, dauert's noch.
Genau, das ist das Thema. Also ich sage mal, wenn es schlecht kommt, wir haben vielleicht nicht so niederschlagsreiche Jahre, dann kann das auch bis 27 dauern. Also wir nehmen das wirklich jetzt auf dem trockenen Seegrund in Betrieb und dann schwimmt es sozusagen mit dem aufsteigenden Ostsee, schwimmt auch die Anlage auf. Sozusagen der Indikator, wenn ich gucke, wie hoch ist in der Ostsee, alles klar, das ist oben angekommen, ist voll.
Und dann steht sie senkrecht im Boden, die letzte der 34 Dalben und bleibt dort für mindestens 20 Jahre.
Und spätestens dann soll der Ostsee ja auch als Erholungsgebiet nutzbar sein. RBB-Reporter Nico van Kampelle war das dazu. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast und den können Sie abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.